Marken. Sie eröffnen quasi Unternehmen den Zugang zum Verteidigungsmarkt. Und deren Kriterium ist aber, habt ihr eine wirklich gute Technologie? Und die haben auch solche Bereiche wie Biology, Health.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Jahrzehntelang war die Autoindustrie in Deutschland ein Garant für Wohlstand. Doch dieser Motor, er stottert. Und so stellt sich die Frage, wo sollen künftig Wachstum und Aufträge herkommen? Wenn man auf Börsenkurse und politische Debatten schaut, scheint die Antwort für viele klar. Aus der Verteidigungsindustrie. Ein Bereich, der lange kritisch gesehen wurde und nun plötzlich hofiert wird. Doch wie realistisch ist für Unternehmen der Einstieg in diese Branche? Wo liegen die echten Chancen und wo die Hürden, über die kaum jemand spricht? Darüber sprechen wir heute.
Warum ist das wichtig?
Deutschland hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aufgelegt, zusätzlich zum regulären Haushalt. Gleichzeitig sollen die Verteidigungsausgaben dauerhaft auf rund 2% des Bruttoinlandsprodukts steigen. Das entspricht aktuell etwa 75 bis 80 Milliarden Euro pro Jahr.
Nachgehakt.
Was bedeutet das also für Unternehmen? Darüber spreche ich mit Stefanie Wissmann. Sie ist Wissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München. Herzlich willkommen, Frau Wissmann.
Hallo.
Ich habe es gerade schon angesprochen, man hat immer das Gefühl, speziell die Autoindustrie ist sehr, sehr interessiert, jetzt auch in die Verteidigungsindustrie einzusteigen. Und viele sehen das einfach als große Chance. Aber glauben Sie, das ist wirklich nachhaltig oder wird die Dynamik gerade überschätzt?
Ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Wort Chance, weil Chance klingt so nach Timing, nach einem Fenster, das sich öffnet und bald wieder schließt. Und was wir sehen, ist meiner Meinung nach kein Fenster, sondern es ist eher eine Korrektur, die damit zu tun hat, dass man sich in Europa eben Jahre, Jahrzehnte lang darauf verlassen hat, dass Sicherheit von jemand anderem geliefert wird und dass wir einfach merken, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Und ich nehme nicht an, dass sich die geopolitische Lage in absehbarer Zeit ändert. Das bedeutet eben einfach, es gibt Nachfrage, also reale, dringliche Nachfrage nach Technologien, nach Infrastruktur, nach Fähigkeiten, die Europa im Moment nicht oder nicht immer besitzt. Und wo Nachfrage entsteht, entsteht ein Markt.
Sprechen wir überhaupt noch von einem Markt? Sie haben gerade selber schon Infrastruktur angesprochen. Reden wir noch von einem klassischen Rüstungsmarkt oder sprechen wir schon von einem komplett neuen System?
Ich würde sagen, wir sprechen von einem System, weil diese alten Kategorien, die man früher hatte, also wir haben zum Beispiel immer von Dual Use gesprochen und haben dann so getrennt, das eine ist zivil und das andere ist militärisch, also quasi das so in zwei Schubladen gepackt, und diese Logik passt einfach nicht mehr in eine Welt. Also ich kann nicht sagen, ich habe da Radaranlagen und da Waschmaschinen. Wenn ich mir sowas angucke wie autonomes Fahren, dann geht es darum, um Technologien wie Sensorik. Die kann ich sowohl zivil, also die kann ich auch militärisch nutzen. Oder additive Fertigung ist so ein großes Thema. Das wird in der Ukraine viel genutzt. Und damit kann man Drohnenkomponenten für die Front produzieren. Aber während der Pandemie wurden diese Systeme auch genutzt, um Beatmungsventile zu drucken. Oder bei einer Naturkatastrophe könnte man sie nutzen, um Wasserfilter herzustellen. Also dieses, ich habe eine Technologie und die ist entweder zivil oder militärisch, die funktioniert eben nicht mehr.
Also könnte man ja eigentlich sagen, es ist für viele Unternehmen interessant, wenn sie sich dann wirklich angucken, was haben wir zu bieten und wie könnte man es an anderer Stelle einsetzen. Jetzt haben Sie gerade schon die Autoindustrie angesprochen. Ich habe sie ganz zu Beginn angesprochen. Sind das die, bei denen das am naheliegendsten und vielleicht auch am erfolgversprechendsten ist? Oder sehen Sie auch andere Unternehmen, Unternehmensbereiche, wo Sie sagen, die könnten eigentlich leicht diesen Sprung schaffen?
Also ich würde es nicht auf die Autoindustrie reduzieren. Was die Autoindustrie kann und was man auf jeden Fall braucht, ist, dass sie eine Kompetenz in Fertigung und Skalierung haben. Und man braucht auch immer ein gefestigtes ziviles Kerngeschäft. Ich würde es aber nicht nur auf die Automobilindustrie reduzieren, sondern im Prinzip geht es über alle Bereiche, in denen man überlegene Technologien liefert. Und wenn man sich gerade Deutschland anguckt, dann wird alles so, was in den Bereich Logistik angeht, Cyber, Infrastruktur, also es ist wirklich nicht nur so, ganz oft höre ich so, Verteidigung denkt man sehr, sehr eng in eben Rüstung und Panzern, und das entspricht eben einfach nicht der Realität. Es geht um den Schutz von kritischen Infrastrukturen, es geht um Desinformationskampagnen, was ein ganz, ganz großes Thema ist. Also alles Bereiche, die wir vielleicht nicht klassisch automatisch damit assoziieren, aber wenn wir uns umschauen, sind das eben einfach die, in denen viel passiert und sich viel bewegt.
Man sagt ja immer, dass viele Unternehmen am Einstieg scheitern, weil sie keine Referenzen haben und eben ohne Zugang kriegen sie auch keine Referenz. Also es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ist das überhaupt noch so? Und wenn ja, wie lässt sich dieses Problem konkret lösen?
Also ich würde sagen, es ist zum Teil so. Es ist ein eigener Markt in dem Sinne, dass man kann es ja auch nennen B2G, Business to Government. Und die Besonderheit da ist, dass der Anwender nicht der Einkäufer ist und der Entscheider ist dann nochmal jemand anders. Also im Prinzip müssen sie immer drei Stakeholder überzeugen, die auch so verschiedenen Logiken folgen. Also ein klassisches B2B-Playbook funktioniert da nicht. Aber es gibt, und das wurde eben geschaffen, Zugangswege. Also eines ist, dass es von der NATO einen Innovationsaccelerator gibt. Diana, die haben auch in Deutschland einen Standort, die ganz bewusst sagen, sie eröffnen quasi Unternehmen den Zugang zum Verteidigungsmarkt. Und deren Kriterium ist aber, habt ihr eine wirklich gute Technologie? Und die haben auch solche Bereiche wie Biology, Health, also Energy, diese ganzen Punkte. Es gibt den Cyber Innovation Hub in Berlin, der auch ganz bewusst mit Unternehmen zusammenarbeitet und sagt, wir sind quasi die Schnittstelle zur Bundeswehr und können da die Verbindung schaffen. Es gibt von Europa große Programme. EUDES ist da eins. Es gibt verschiedenste Initiativen, die quasi wie so Brückenbauer funktionieren. Und diese militärische Welt, die eben mit eigens funktioniert, quasi mit anderen Akteuren verbinden.
Und so könnte man eben an die entsprechenden Referenzen kommen, beziehungsweise direkt den Einstieg auch ein Stück weit meistern. Aber wie groß sind die regulatorischen Hürden? Hört sich ja jetzt, wenn Sie es erzählen, erstmal einfacher an, beziehungsweise dass man sehr viel Support bekommt, weil eben auch dieses intrinsische Interesse der Bundesrepublik da ist, dieses Thema voranzubringen. Aber wie ist das mit Zertifizierung, Exportkontrollen, Vergabeverfahren? Vergabeverfahren immer ein großes Thema in Deutschland. Ist es schwierig? Ist es nicht so schwierig, wie man meint? Wie sind da gerade die regulatorischen Hürden?
Also es gibt in diesem Markt regulatorische Hürden, und das ist auch wichtig, weil es eben technische Fehler in diesem Sektor kosten nicht nur Marktanteile, sondern die kosten Menschenleben. Und es geht ja um Soldatinnen und Soldaten, die sich verpflichtet haben, und denen gegenüber trägt man auch eine Verantwortung. Und diesen klassischen Satz aus dem Silicon Valley, move fast and break things, der ist eben in diesem Sinne eben, da brechen Dinge, die Familien haben. Und auch Exportkontrollen haben ihren Sinn. Also es gab diese Pager-Aktion in Libyen, und die zeigt eben, was passiert, wenn man Kommunikationsgeräte in Lieferketten manipuliert. Und Lieferketten zu kennen, ist dann nicht nur eine Bürokratie, sondern das ist eine Sicherheitskorrektur. Aber es gibt eben diese, also man sollte, gerade wenn man in diesen Markt eintritt, diese Themen wirklich ernst nehmen, weil man eben eine Verantwortung hat und weil Regulierung da auch einen Sinn hat. Und es gibt aber diese Brückenbauer, die einen zum einen darauf aufmerksam machen, was es bedeutet, und einem da eben auch helfen. Aber ja, man muss beides anerkennen. Es ist wichtig und sie sind eine Voraussetzung dafür, in diesem Markt auch überhaupt ernst genommen zu werden.
Wenn Sie jetzt ganz konkret ein mittelständisches Unternehmen hätten, das bei Ihnen anfragt und sagt, wir möchten gerne einsteigen, was wären Ihrer Meinung nach die wichtigsten ersten Schritte, um wirklich Zugang zu dem Markt zu bekommen?
Erster Schritt ist wirklich verstehen und anerkennen, dass dieser Markt anders funktioniert als herkömmliche Märkte, und dann eben Kontakte zu Akteuren, die diese Verbindung schaffen. Ansonsten hängt man so in diesem Dreieck fest zwischen Entscheider und versucht da durchzunavigieren. Und es gibt gerade, das wird sehr, sehr stark gefördert, eben Kooperationen zwischen klassischen Playern im Defense. In Ausschreibungen wird es sehr stark gefördert, Kooperationen mit Startups oder mit anderen Unternehmen. Also wirklich dieses Ökosystem nutzen, das sich aufgebaut hat. Und dann aber ein großer Einstiegspunkt ist wirklich, eine Technologie zu haben, die überzeugt und die wirklich gut ist. Dann werden sich diese anderen Dinge auch lösen.
Aber aus Ihrer Erfahrung, weil Sie haben, wenn man Ihnen genau zuhört, Sie haben schon öfter Startups jetzt angesprochen. Ist es für Startups fast einfacher als für Mittelständler? Und wenn ja, warum? Ist es das Mindset sozusagen von den Startups, dass es für sie einfacher macht? Oder ist es, weil man den Startups gerade sehr wohlgesonnen ist auf der anderen Seite?
Ich würde Startups und Mittelständler dabei, also alle, die von der Technologie her wirklich sehr, sehr innovativ sind, die haben, glaube ich, eine gute Chance, und die braucht man eben auch in diesem Ökosystem, um Innovation voranzutreiben. Und ich glaube, da gibt es viele Technologien, die bisher zivil genutzt werden und die man sehr, sehr gut einsetzen kann.
Viele sprechen ja gerade so ein bisschen von Goldgräberstimmung, und ich weiß, dass Sie das gar nicht gerne hören, eben auch sicherlich aus dem Grund, den Sie gerade gesagt haben, da geht es halt immer um Menschenleben, und da hat Goldgräberstimmung eigentlich in dem Sinne erstmal nichts zu suchen. Aber wenn wir sagen, das ist wirklich ein Markt, der langfristig relevant bleibt, und das haben Sie ja ganz am Anfang gesagt, was bedeutet das dann jetzt strategisch für Unternehmen, wenn sie jetzt über einen Einstieg nachdenken?
Das eben als eine strategisch langfristige Sache zu sehen. Also wenn ich gegen diese Goldgräberstimmung mich plädiere, dann ist es, weil man viele Anfragen eben bekommt von Startups oder jungen Gründern, die oder auch dieses Battle Tested in the Ukraine, das ist jetzt so ein Slogan auf dem Pitch-Deck, und da eben immer wieder sich daran zu erinnern, was es wirklich bedeutet. Und wenn man das Ganze aber langfristig sieht, und das ist, was ich eingangs gesagt habe, dass es im Moment keine Indikatoren dafür gibt, dass sich die geopolitische Lage ändert, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und was auch immer empfohlen wird, ist wirklich eben nicht zu sagen, man hat nur diese militärische Komponente, sondern wir sprechen auch heute gar nicht mehr von Dual-Use, sondern von Multi-Use oder von Omni-Use. Also zu sagen, wie kann ich da und ein quasi zweites Standbein für ein Unternehmen aufbauen. Aber langfristig zu denken, ist gerade in dem Markt sehr, sehr wichtig, weil es eben darum geht, kann ich Sachen liefern, wie kann ich mich auch, es geht auch ganz viel darum, dass diese unterschiedlichen Systeme miteinander kommunizieren. Früher war das immer nur sehr stark, man hat so in Hardware gedacht, und heute ist es, man nennt es Software-Defined Defense, geht eben ganz viel über Software, und diese unterschiedlichen Systeme, diese unterschiedlichen Sensoren müssen miteinander kommunizieren und müssen das auch langfristig tun. Und da ist eben auch so diese Startup-Philosophie, dann bin ich in 2 oder 3 Jahren nicht da, die ist in diesem Bereich, darf es oder kann es eben nicht geben, weil es da ganz andere Abhängigkeiten gibt und auch geben muss.
Jetzt forschen Sie ja nicht nur für den deutschen Rüstungsmarkt, sondern Sie sind auch in einer Forschungsgruppe angeschlossen, die von der NATO gesteuert wird, das heißt wirklich weltweit. Gibt es nochmal Unterschiede, die wir als Deutsche vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn man sich diese Thematik in anderen Ländern anguckt?
Womit wir uns beschäftigen, ist ein Thema, das heißt Multi-Domain Operations. Da geht es eben darum, dass man die unterschiedlichen Domänen sowie Marine, Luft und Cyber miteinander verbindet und auch, wie die einzelnen NATO-Länder stärker miteinander zusammenarbeiten können. Also da wirklich zu gucken, wie kann man das verbinden, und da denkt man auch ganz, ganz stark drüber nach, was bedeutet es, zivile Akteure einzubinden oder die Zusammenarbeit mit anderen NATO-Ländern, und natürlich auch immer unter dieser Prämisse, die wir auch in anderen Kontexten haben, wenn es um AI geht, nämlich diese Frage nach europäischer Souveränität, also da Abhängigkeiten quasi zu kappen und als Europa eigenständig zu sein.
Mhm. Ja, wenn man sich den europäischen Markt anguckt, wir haben gerade gesagt, in Deutschland reden wir von 80 bis 90 Milliarden Euro im Markt. Ich habe mal eine Zahl gelesen, auf Europa gesehen sind es über 300. Macht es trotzdem für deutsche Unternehmen Ihrer Meinung nach Sinn, erstmal wirklich sich auszuprobieren in Deutschland oder glauben Sie, man kann auch direkt sozusagen gucken, ob sich das erweitern lässt auf den europäischen Markt?
Also man kann europäisch denken. Ich hätte natürlich gesagt, wenn man ein deutsches Unternehmen ist, dann ist natürlich der Zugang zum deutschen Markt der einfachste oder der naheliegendste. Und da ist es aber so, wir haben ja in die Situation eben mit der Ukraine, dass das natürlich eine Möglichkeit ist, wirklich dann auch eine, ja, wahrscheinlich der beste Einstieg ist. Und man sieht das bei den Startups, die auch gegründet wurden. Also Ax Robotics zum Beispiel haben jetzt dann ganz viel in den in UK gemacht. Aber der Einstieg kommt natürlich immer auf die Unternehmensgröße an. In Deutschland macht schon Sinn, aber ja, ist europäisch zu denken. Aber da dann, und da kommt dann wieder Exportkontrollen und alles mit rein, wenn ich international denke, muss ich eben wirklich gucken, wer sind meine Lieferanten, was habe ich da für Beziehungen, was sind da eventuell für Abhängigkeiten, was ist da für Erpressungspotenzial. Also ja, es muss wohl durchdacht sein. Können die Lieferteile, ist es sichergestellt, dass das immer geliefert werden kann, oder habe ich da irgendwelche Abhängigkeiten von chinesischen Lieferanten? Also gibt es einfach eine größere Komplexität, die zu berücksichtigen ist.
Frau Wissmann, ich nehme mit, also erstmal, dieser Markt bleibt langfristig relevant. Deswegen lohnt es sich, genau hinzugucken. Dann zweitens, man muss sich sehr darüber bewusst sein, dass es B2G ist. Hatte ich jetzt so auch noch nicht gehört, macht aber total Sinn, so wie Sie es erklärt haben. Und ja, Innovationen überzeugen im besten Fall immer. Und dann eben gerne Verbindungen knüpfen, über entsprechende Programme gehen, die eh schon aufgesetzt sind. Gibt es vielleicht irgendein Hub, eine Website, irgendwas, wo Sie sagen, da wird auch vieles gesammelt, wenn man sich nochmal einen Überblick verschaffen will?
Also ich würde zwei nennen. Das eine ist wirklich dieses NATO-DIANA-Programm. Sieht man unter der deutsche Accelerator, heißt Palladion. Und da ist zum Beispiel, die haben die ganzen Bereiche aufgelistet, also Energie, auch Health, Critical Infrastructure, und haben sogar so ein bisschen diese Szenarien beschrieben. Also wenn das jetzt immer noch so abstrakt ist oder man sich fragt, wie kann denn meine Technologie wirklich eingeordnet werden, dann beschreiben die da sehr, sehr gut, was denn ein Szenario ist. Und das ist ein Programm, die suchen auch wirklich Mittelständler und erleichtern das. Das ist ein gutes. Und dann gibt es ein Zusammenschluss, der heißt BASED, also BASED für BASED Deutschland, die auch so ein Brückenkopf sind und viele Veranstaltungen haben, wo sie einfach informieren, ganz offen für Industrie. Und es gibt eben den Cyber Innovation Hub in Berlin, die auch immer wieder Programme haben, wo sie so sagen, Drohnenabwehr, Cyber, die sehr, sehr gut informieren, was gerade aktuelle Herausforderungen sind.
Sehr gut. Je mehr Infos, desto besser. Frau Wissmann, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die ganzen Infos. Ich glaube, es war zumindest schon mal ein guter Einstieg in das Thema. Und genau, liebe Zuhörende, wenn Sie das Thema weiter interessiert, jetzt haben Sie jede Menge Links, denen Sie folgen können. Vielen Dank fürs Zuhören.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.